Ob FIFA, Far Cry, Mega Man, ich han alle Schießspieljähn.
Schon jahrzehntelang heset Adventures wären gut. Aus Hamburg hört man, der Delle kinget gerade auch nicht so gut. Doch die Rettung naht schon Mitte März. Dat is nicht gelogen und auch kein Scherz. Et Küt von BTF, dat weiß selbst Philipp Moog. Dat Spälchen, dat heißt Trüberbrook.
Letzte Woche, da hab ich mir ein Auto geschaut. Mei, sag ich euch, vor Wut hab ich mir öfters auf den Schenkel gehaukt.
Ist mir egal, wenn du bist nackig, der Schwab spielt lieber Hundetaktik.
Am Rosenmontag bin ich geboren. Am Rosenmontag in Mainz am Rhein.
Wollen wir ihn reinlassen?
Hallo Jörg.
Hallo Benjamin. Schön, dass du als Stargast heute zu uns kommst. Und eine Frage hätte ich an dich. Wie ist es denn so, wenn man aus einer Stadt tatsächlich kommt, die man eigentlich nur für einstürzende Bibliotheken, für Umzüge, also Karnevalsumzüge und vielleicht noch für alternde Rockbands, auch wenn es verdammt lang her ist, kennt?
Auch da gibt's noch ein paar andere Sachen, für die man Köln kennt. Zum Beispiel den ersten deutschen Meister der neuen deutschen Fußball-Bundesliga.
Wie hieß dieser Verein nochmal?
Ja, das aktuelle Tabellenführer der zweiten
Fußball-Bundesliga. Der hat da gespielt, vor ungefähr 100 Jahren.
Ja, ja, das war so zu der Zeit, als er irgendwelche Franzosen gefällt hat auf dem Platz.
Der Toni Schumacher war ein großer Fan als Junge von ihm. Da gab es auch so eine Fibel auf irgendeinem so Yps oder irgendwas drauf, wo er dann seine Torhüter-Training-Tipps gegeben hat. Da war aber nichts davon, dass man Leuten mit dem gestreckten Fuß irgendwo reinspringen soll.
Naja gut, der Patrick Battiston hat es ja überlebt, ne? Und er hat ja auch angeboten, ihm die Krone zu bezahlen und so weiter. Hat ja jeder schon mal gehört. Keine Ahnung. Er hat ja auch schöne Bücher geschrieben, Anpfiff und so weiter. Mhm. Nein, da gibt es natürlich viel, für das Köln bekannt und berühmt ist, zum Beispiel, dass sie eine sehr hässliche Innenstadt haben.
Ja.
Außer natürlich den Dom, der ist natürlich, der glänzt und macht das Ganze dann doch ein bisschen schöner.
Ich habe kürzlich einen Vertreter einer Internetseite getroffen, die Gottesdienste aus dem Kölner Dom live streamt. Ich glaube, die sind wirtschaftlich wesentlich erfolgreicher als Gamers Global.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich gucke sowas nicht.
Ja, und wie wir auch gemerkt haben, guckt nicht jeder Kollege Mainz, wie es singt und lacht an. Das hat uns vor gewisse Probleme gestellt. Wir mussten die Mitbürger erstmal so ein bisschen Karneval schulen hier. Aber es ist auch interessant, in Köln ist es wirklich ein Riesending. Passt auch so ein bisschen zur berühmten rheinischen Frohnatur. In Württemberg gab es auch schon Umzüge, Aber es sind ist mehr das Badische als das Württembergerische, glaube ich, so von der Historie her. In München gibt es auch so Krawatten abschneiden jetzt am Mittwoch und es gibt bestimmt auch so ein paar Festivitäten, aber zum Beispiel meinen Töchtern geht das völlig vorbei an allem. Also für die ist Karneval eine Woche Ferien, aber sonst nichts.
Ja, also früher habe ich auch beim Karneval mitgemischt, aber das ist auch bei mir schon lange nicht mehr so. Ich meine, nicht nur, weil ich in München bin und normalerweise zu der Zeit dann auch nicht in der Heimat. Vor 2 Jahren bin ich tatsächlich nochmal da gewesen. Aber, weiß ich nicht, wie bei allen Massenveranstaltungen. Ich bin ja früher auch regelmäßig ins Stadion zum FC gefahren. Aber, weiß ich nicht, das ist einfach was, das mag ich heute einfach nicht, da mit von Tausenden von Leuten umringt zu sein. Und
angefasst zu werden.
Ja gut, das kommt natürlich auch darauf an, wer einen anfasst. Ne? Da lässt man sich ja gegebenenfalls vielleicht sogar mal ganz gerne anfassen. Nein, aber keine Ahnung, muss ich nicht mehr haben. Und vor allem im Karneval ist es halt einfach auch so. Also gerade die Leute, die in dem Alter sind, in dem ich damals war, die übertreiben es halt ja wirklich maßlos mit dem Trinken. Also das ist echt extrem, was die da machen. Vor allem, die hauen sich da ja kein Bier rein oder so, was ja noch was anderes wäre. Die stehen da mit einer Flasche Schnaps. Mhm. Also 16-jährige oder 15-jährige Mädchen, die dann total besoffen da. Ja, das ist ganz schlimm.
Mhm. Ich glaube auch schon, dass es so regional Unterschiede gibt. Und ja, wie geht's dir denn als unserem verdienten freien Autor, der in der Weltgeschichte herumfliegt und MVV-t?
Mir ist das Wort nicht eingefallen.
Ja, mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Also ich bin auch mehr oder weniger ohne Erkältung durch den Winter gekommen. Aber ja, mal gucken, ob das noch so bleibt. Ja, und ansonsten, ja, wo du das Fliegen ansprichst, darauf wolltest du ja wahrscheinlich hinaus. Ich bin letzte Woche in Chicago gewesen und hat ja vielleicht der ein oder andere auch bei mir im Twitter-Kanal gesehen. Da habe ich ja zumindest ein Foto noch gepostet von der Feuerwache 51 aus Chicago Fire. Und aber ich bin natürlich beruflich da gewesen. Aber was ich da gespielt habe, das kann ich leider noch nicht sagen.
Ich kann aber noch einige Zusatzfotos fürs Premium-Magazin ankündigen fürs nächste. Da hast du uns netterweise auch noch was geschickt. Und ja, der nicht angekündigte Titel, den werdet ihr im Laufe dieser Woche dann bekommen. Da reden wir dann gleich um den heißen Vorschaubrei noch. Ja, apropos Vorschau. Es kommt etwas auf uns zu, auf uns alle. Und das nennt sich, ich weiß gar nicht, wie es sich nennt, wir haben scherzhaft GG New Dawn dazu gesagt, aber das ist natürlich jetzt eine Ubisoft-nahe Formulierung, die nicht mit diesem bedeutenden Hersteller abgestimmt war. Wir haben es ja schon mehrfach angekündigt, an diesem Wochenende ist es soweit, die letzten Details werden gerade noch ausgeheckt und ja, insoweit noch ein wenig Geduld, was sich so ändert bei uns in Sachen Abo-Stufen und Co., und mehr in Kürze und vermutlich oder unter Umständen koinzidiert das ja dann mit unserem ersten neuen Wochenend-Podcast oder Wochenschluss-Podcast oder wie auch immer. Und ja, und eins habe ich ja schon gesagt, was wir rüberbringen wollen in Zukunft, viel mehr oder wieder mehr als vielleicht in einigen Monaten des letzten Jahres, dass uns Gamers Global Spaß macht und dass uns Spiele Spaß machen. Und wenn ihr vielleicht so die kleinen Änderungen der letzten Zeit euch anguckt, wie wir jetzt zum Beispiel die Videos einleiten und so oder wie wir sie kommentieren, das geht alles in diese Richtung. So, das erinnert mich daran, dass wir von dir auch noch solche Eingangstexte brauchen vor Kamera.
Ja, dafür bin ich ja da. Unter anderem.
Und du bist da, um mit mir zusammen die Vorschau vorzutragen. Was kommt denn von dir jetzt sofort und so in der näheren Zukunft?
Also wenn du jetzt auf diese Woche bezogen meinst, es kommt eine Preview und ein Test von mir. Und ja, so gegen Mitte der Woche. aber ich kann bei beiden Sachen nicht sagen, um was es geht. Aber zumindest bei dem Test kann man es vielleicht ahnen.
Ja, ich glaube, in der Vorschau habe ich sogar geschrieben, weil, ja, das kommt in der Woche, wo es rauskommt, ist, glaube ich, nicht so erstaunlich. Und so in Zukunft, ja, also am Sonntag kommt wahrscheinlich Trüberbruch von dir.
Ja, nee, ist am Montag. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Ah, okay. Da habe ich mich eben vertan. Aber es war ursprünglich mal Sonntag geplant.
Dann haben sie wahrscheinlich gemerkt.
Passt ja auch, genau. Aber es passt zu Head-Up Games, einen Sonntag als Embargo-Termin zu nehmen. Nee, das kommt am Montag. Das habe ich schon ja vor einiger Zeit gespielt. Habe da schon recht lang Zugang zur Testversion auf PC. Und ja, da werdet ihr im Videotest dann entsprechend erfahren, wie mir das so gefallen hat.
Genau, und ansonsten haben wir auch über Tests der nächsten Wochen und Monate geredet. Naja, Monate. Na, bis in April rein, glaube ich, sind wir, oder? In der Vorplanung schon gewesen.
Also was mich angeht, bis Ende März.
Bis Ende März, okay.
Ja. Wir können gerne später noch über den April reden.
Der ja, vor allem, dann kannst du gleich noch so ein paar Einleitungen oder so gleich auf Verdacht machen. Naja, gucken wir mal. Und ansonsten kriegt ihr heute noch ein GDC-Doku-Update, denn das ist ja am Samstag vor 2 Wochen gestartet, ist schon bei über 6.000 Euro. Und jetzt quält mich natürlich seit Tagen die Frage, wie kriege ich noch mehr Geld für diese avisierte Doku von euch, und habe mir da 1 bis 2 Stretch Goals überlegt. Und das werde ich jetzt noch bepreisen, wenn ich hier mit dem Momoka fertig bin. Das heißt, wenn ihr dann den Momoka gehört habt, ist wahrscheinlich das Update schon auf der Webseite. Um's nur mal zu sagen, ich bin echt happy, dass das so gut läuft. Es sind wie üblich mittlerweile die Kosten ein bisschen gewachsen, weil ich halt dann immer noch Sachen extra mache. Und ja, jetzt will ich noch einen Mietwagen und nach San Jose runterfahren, um da zumindest von außen so die alte Messe mal abzulichten und so. Das muss einfach sein, finde ich, für so ein Video. Ich versuche noch einen Designer dazu zu bringen, mit mir zu fahren, aber das ist wahrscheinlich eher verlorene Liebesmühe in der GDC-Woche. Wo die ja für, das sind ja keine Presseleute, die ihre Tickets quasi kostenlos bekommen, sondern die zahlen da ja 2000 Euro oder so für, $2000 für ihre Tickets. Die wollen sie dann schon auch gerne benutzen und networken. Achso, genau, das werde ich dann auch reinschreiben, welche Designer, also im Prinzip haben alle zugesagt, die ich unbedingt wollte. Und, also auch von der Zahl her. Und ich habe ja gesagt, ich will da keine Dutzende von Leuten durchschleusen, sondern ich will mit einzelnen Leuten reden und von denen will man dann aber auch was hören innerhalb des Videos und nicht nur kurze Soundbites. Und es sind noch auch ein paar, die noch nicht klar sind, so als Reserve. Also auch da schöne Riege, die da mitmacht. Und das werde ich euch alles in dieses GDC-Doku-Update reinwerfen. Und dann geht's wahrscheinlich heute Abend noch weiter mit The Division 2, der Stunde der Kritiker von Heinrich und mir. Wir haben das am Freitagabend im Koop gespielt mit der Open Beta. Und um es vorwegzunehmen, es ist nur eine Open Beta, aber sie schien mir doch sehr gepolished schon zu sein. Ich konnte keine irgendwie Grafik oder sonstigen Fehler feststellen. Also viele andere Firmen würden das schon releasen, denke ich. Aber da geht es ja um andere Sachen, wie verhält sich das Spiel unter Andrang. Und wie gesagt, bei uns lief es perfekt. Und da werde dann auch ausnahmsweise mal wieder eine Stunde an Cut vom Heinrich bekommen, weil das einer der Fälle ist, wo er eben sein gesamtes Material überträgt. Das macht er schon das ganze Wochenende. Es läuft jetzt gerade, glaube ich, ein so langsam. Und da könnt ihr euch dann drauf freuen. Dann kommt am Dienstag The Lego Movie 2 Videogame als Test, am Mittwoch und später von Benny Sachen. Am Donnerstag vermutlich vom Hagen The Occupation, ein schönes, hoffe ich mal, Indie-Spiel. Und dann, wie gesagt, wenn alles klappt, in der Nacht von Freitag auf Samstag, GG New Dawn.
Das besser New Dawn als Zero Dawn, ne?
Oder genau, oder GG Twilight oder so etwas. Ja, also volles Programm und jetzt haben wir noch Zeit für was haben wir zuletzt gespielt?
Ja, ich habe tatsächlich gar nicht so viel gespielt, was ich nicht auch in irgendeiner Form getestet habe. Anthem habe ich unter anderem gespielt.
Wie findest du denn das?
Also mir gefällt das ehrlich gesagt sogar relativ gut. Also das, was mich halt tierisch nervt, ist halt also kleinere Teile an der Spielbalance, aber vor allem halt, dass das technisch am Anfang, ich habe seitdem nicht mehr reinschauen können, was ich da jetzt noch alles getan habe mit dem Day-One-Patch. Aber das war wirklich grausam. Ich meine, das Ding haben die ja schon verkauft zu dem Zeitpunkt, ja. Also dass das dann nur die Premium-Käufer da waren, das mag ja sein. Aber die haben ja sogar eben extra noch ein bisschen mehr Geld dafür hingelegt, um die Woche früher spielen zu können. Und das war wirklich ein grausiger Zustand. Also gerade wo du jetzt im Vergleich dazu sagst, The Division 2, was erst in 2 Wochen rauskommt und jetzt schon einen richtig guten Eindruck macht, weiß ich nicht. Vielleicht hätte man es halt, aber es konnten sie wahrscheinlich nicht mehr, das nochmal verschieben müssen, weil da hat ja die Beta auch schon gezeigt, dass da noch so einiges hakt.
Ne? Ja, und es ist halt die Frage, bei einem Anthem sitzt eine Riesenfirma dahinter, die hat schon, die könnten das 10 Jahre laufen lassen, wenn sie wollen, aber es ist halt auch eine Firma, die eine Kosten-Nutzungs-Rechnung anstellt, wie jede Firma, und EA ist ja in den letzten Jahren eher dafür bekannt, dass vielleicht noch mehr auf den Punkt zu bringen als andere und auch große, alte Serien ohne Gnade einfach auf Dauer auf Eis zu legen, wenn man das Gefühl hat, das wird nichts mehr finanziell, da machen wir lieber was anderes, was uns mehr bringt und unseren Shareholdern, das ist auch nicht, kann man auch nichts dagegen sagen. Und da ist natürlich die Frage, wie lange gibt sich da EA intern? Also nicht, weil sie nicht anders können, sondern weil sie einfach sagen, nee, sorry, entweder richtig oder gar nicht. Was ist denn da deine Einschätzung? Wann muss Anthem quasi rundlaufen und die x 100.000 oder Millionen ständigen Spieler haben? Und wann fällt unter Umständen dann doch das Fallbeil?
wie gesagt, ich habe es jetzt ja nicht mehr verfolgt, was ich mit dem Day One Patch getan hat. Einfach zeitlich nicht dazu gekommen, da nochmal reinzuschauen. Aber das hätte, ja, eigentlich ist der Punkt längst überschritten, wo es ordentlich hätte funktionieren müssen. Ich meine, dass sie jetzt noch ein paar Anpassungen bei den Fähigkeiten und bei den Kombos und diesen Sachen da eben machen und was da halt als Beute abkriegst und so, das ist sicherlich sinnvoll. Das ist auch was, was man jetzt nicht unbedingt verlangen kann, dass das alles tipptopp und super ist direkt zum Start. Aber wie gesagt, die technischen Geschichten, die hätten von Anfang an stimmen müssen und da ist der Punkt eigentlich abgelaufen. Also wenn das jetzt nicht ordentlich läuft, glaube ich, ist Anthem auch, kann man das fast schon abhaken.
Das sind harte Worte, aber schauen wir mal, was passieren wird. Und was hast du sonst gespielt?
Ja, ansonsten, Trials Rising habe ich gespielt. Da hat der Christoph ja für Gamers Global den Test gemacht. Das finde ich auch immer noch sehr, sehr gut. Ich meine, das ist im Prinzip ein altbekanntes Spielkonzept, an dem sich Gravierendes eigentlich nicht verändert hat. Jetzt mal abgesehen von hier Couch Spiel mit vier Leuten und so weiter und Multiplayer mit bis zu acht und so weiter. Aber es macht halt immer noch Spaß und das ist, wer die Serie mag, auch für den Preis, 40 Euro kostet das, glaube ich, auf jeden Fall auch ein schönes Umfangsmonster und eins, wo man sich aufgrund der Community-Features da sicherlich auch monatelang noch vergnügen kann. Ich bin da jetzt nicht unbedingt der Typ für, der dann, wenn der Christoph meinen Rekord geschlagen hat, dann direkt dran machen müsste, den zu schlagen. Aber keine Ahnung, das ist schon sehr gut. Und ansonsten, ja, Sachen, über die ich noch nicht reden kann.
Ich kann über etwas, jetzt ist es lustig, Sachen, über die ich nicht reden kann, Sachen, über die ich nicht reden konnte. Ich habe Super Metroid und sogar das alte Metroid gespielt, extra für den Spieleveteran-Podcast letzte Woche. Und dann hat sich das aber alles irgendwie so ein bisschen verschoben und terminlich und ich musste eine Tochter irgendwo abholen und ja, und wir müssen ja wegen der Zeitverschiebung das immer relativ spät am Abend aufnehmen und insoweit bin ich dann ausgefallen. Hat aber, glaube ich, Heinrich und den Julian Eggebrecht nicht gestört und sie haben einen sehr, sehr schönen Part just zu Super Metroid aufgenommen zum neuen Spiel. Und ich hatte privat meinen Spaß, weil Super Metroid ist wirklich klasse. Aber dadurch, dass ich mir extra dafür dann mal wieder so mich mit dem Thema SNES beschäftigt habe, habe ich jetzt am Wochenende tatsächlich da ein bisschen Retro-Wochenende gemacht und habe unter anderem Shadowrun angespielt, das ich nämlich noch gar nicht kannte, also vom Namen her natürlich, oder Retro-Gamer redigieren und so, aber nie selbst gespielt. Und zwar ist Shadowrun ein SNES-RPG gewesen mit so einem Art Action-Kampfsystem, also man muss quasi ja in Echtzeit ein Fadenkreuz auf den sich dummerweise teilweise bewegenden Gegner bringen in der Spielgrafik direkt. Und ansonsten, also ziemlich kompliziert, aber auch sehr komplex. Du kannst mit ganz vielen Gegenständen interagieren und so weiter. Also nichts, was man mal kurz an einem Wochenende spielt, aber war für mich eine echt schöne Erfahrung. Eine verstörende Erfahrung war für mich Ultima 6 auf dem SNES zu spielen, aber es geht alles und ehrlich gesagt, das Inventar funktioniert noch. Jetzt möchte ich aber auch mal Ultima 7 ausprobieren, weil das hatte ja schon auf dem PC mit Maus eine eigentlich nicht steuerbare Inventargeschichte. Hast du es mal gespielt, Ultima 7?
Nee.
Das ist der Hammer. Du hast verschiedenste Container und die gehen als Grafik auf dem Bildschirm auf. Also ein kleiner Sack ist ein kleiner Sack, ein großer Tornister ist ein großer Tornister. Und du tust da jetzt Gegenstände rein und die liegen übereinander und du kannst Container in Container stecken. Ist alles höchst beeindruckend von einem technischen Standpunkt aus, aber du findest wirklich wie in einer Damenhandtasche, du findest nichts. Es ist wirklich völlig unmöglich. Du machst dir schon einen Beutel im ersten Tornister für die Schlüssel, aber dann liegt garantiert der Schlüssel, den du suchst, unter einem anderen Schlüssel. Es ist unglaublich. Wahnsinn. Und da bin ich mal gespannt, wie man das auf dem SNES, naja. Und was habe ich noch gespielt? Super Metroid. Ah ja, und ganz wichtig und ganz fantastisch. Und darüber werde ich dann im nächsten Jörg spielt länger reden. Ich weiß nur nicht, ob das der Geheimtipp wird oder ein anderes Spiel. Oh Gott, ich muss es auf zwei Jörg Spiels aufteilen, weil ich habe auch noch ein iOS-Spiel, das ich richtig toll finde, länger gespielt. Aber das verschweige ich mal und ich nenne euch den Klassiker, den ich gespielt habe. Nicht ganz astrein übrigens, weil es das offiziell niemals gab auf Englisch. Ich habe das mit einem Fanpatch gespielt. Und zwar, Super Famicom Wars habe ich auch mal angespielt. Ja, kann man spielen. Aber ganz fantastisch, Fire Emblem 4. Ein unglaubliches Spiel. Und ich kannte das noch nicht, weil es eben immer nur auf Japanisch war. Und es gibt, seit 10 Jahren hätte ich geguckt, hätte ich es auch vor 10 Jahren schon spielen können. Aber es ist mir jetzt halt über die SNES-Schiene gekommen. Und unglaublich. Warum so unglaublich ist, verrate ich euch im Detail noch auf einem anderen Kanal, wahrscheinlich im Jörg spielt, im kommenden oder im übernächsten. Es ist der Hammer. Es hat riesengroße Karten. Und die zeigen dir immer am Anfang quasi so die politischen Begebenheiten, wer jetzt wie mit wem Krieg anfängt, auf so einer Landkarte, auf so einer gezeichneten. Und der Ausschnitt der Land, also der Weltkarte, die du quasi siehst, die wird dann zur Map des Spiels mit 100 mal 100 Feldern, was relativ viel ist. Und das heißt, und du hast dann auch die Städte, die da zu sehen sind, und die sind halt auch als ein Schloss dann dort an der Stelle. Und das ist dann auch gleichzeitig, wenn es dir gehört, eine Möglichkeit, um da einzukaufen, Arena-Kämpfe zu machen. Du hast echt das Gefühl, dich auf einer unglaublich riesigen Welt zu bewegen. Und das hast du auch deswegen, weil schon der Prolog dauert so 2 Stunden. Bis rein wegen den Distanzen. Und das ist noch nicht die größte Karte. Und so eine normale Mission spielst du 3 bis 5 Stunden. Je nachdem, es gibt ja Permadeath, ob du perfekt spielen willst, auch immer wieder neu lädst, oder du merkst, der war vielleicht gar nicht böse, den ich gerade umgebracht habe, darum lasse ich den jetzt am Leben, was gar nicht so leicht ist, weil solange du nicht mit der exakt richtigen Figur du diesen möglichen Überläufer ansprichst, greift er dich halt an und rennt oft in sein Verderben. Unglaublich viel Spaß hatte ich damit und freut euch auf eine Detailschilderung. Genau.
Ja, mich hat Fire Emblem, beziehungsweise, wie hat der Heinrich mal scherzhalber irgendwann gesagt, en blanc,
ja.
also als Französisch ausgesprochen hat. Keine Ahnung, hat mich nicht gereizt. Also ich meine, was ich halt an japanischen Spielen oft nicht mag, ist halt, dass es halt so total breit gewalzte Umfangsmonster sind. Mhm. Und ich finde es halt eher langweilig meistens als besonders spannend. Also vor allem dann, wenn eine Mission 3 Stunden dauert. Ach, nee, das muss ich nicht haben, glaube ich.
Ja, du bist halt auch jetzt kein Stratege. Und ich muss sagen, mir hat ja das letzte gar nicht so toll gefallen, das Fates. Also Awakening fand ich noch toll, habe ich hier auch sehr gut getestet, also mit einer hohen Wertung. Ich glaube, es ist gar eine 9-0. Und das Awakening, da bin ich, glaube ich, weiß gar nicht, auf eine 8 runter oder sogar eine 7, Fates 7-5, aus bestimmten Gründen, die ich da auch geschildert habe. Aber vielleicht noch kurz aus historischer Sicht, das Fire Emblem 4 war das erste, das viele moderne Features eingeführt hat, die es heute halt noch in den Fire Emblems gibt. Zum Beispiel das Waffendreieck, das Äxte gegen Lanzen, Lanzen gegen Schwerter, Schwerter gegen Äxte gut sind, dass Bögen besonders gut sind gegen fliegende Einheiten und auch so bestimmte Anti-Einheiten-Typ-Waffen, also Armor Slayer oder Horse Slayer und so weiter. Bei den letzten bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich mit 4 kam, aber dieses Waffendreieck definitiv und halt auch diese wichtige Story und so weiter. Und bei den neueren sind halt die Schlachtfelder vergleichsweise klein geworden. Da hast du auch nicht diese Truppenmassen, die du da abarbeiten musst, was in sich faszinierend ist. Und bei den neuen ist das so kompakt, das hat mich gerade am Fates gestört, dass du wirklich 1-2 Partien spielen musst, bis du überhaupt kapierst, was passiert. Und wenn du das nicht weißt, hast du mit Permadeath zum Beispiel schon mal keine Chance, ohne Verlust durchzukommen. Und sowas finde ich einfach scheiße. Ich möchte schon mit Skill und aufgrund meiner Wahrnehmung aus dem Spiel heraus gut spielen können. Und nicht, weil da jetzt wieder irgendwie jemand her teleportiert oder ich in der Reichweite von jemandem bin, den ich, ja, und so weiter. Anyway, da hatte ich sehr viel Spaß. Dummerweise, ich muss nur noch was überlassen für Jörg spielt. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, Benjamin. Ich hoffe, wir hören dich bald mal wieder in einem Podcast. Und ich hole mir jetzt noch einen Freiwilligen für die User-Fragen.
Ja, genau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, und der Freiwillige steht auch schon hier. Trauen Sie sich nur, kommen Sie näher.
Okay, Mann. Ich bin da, hallo. Was habe ich zu tun? Hilfe, wofür habe ich mich freiwillig gemeldet?
Für die User-Fragen.
Ja, das ist doch schön. Und dann legen wir gleich los mit
also,
Jack.
Wer die Stimme nicht erkennt, Schande über euch, aber es ist der Dennis natürlich.
Hallo. Gut, und los geht's mit der User-Frage von Jacko Boxo. Ohne die Erfolge fallen ja jetzt die ganzen Reloads auf der Hauptseite weg. Merkt ihr das in den Zugriffszahlen?
Das verstehe ich jetzt nicht. Also, was meint der User?
Vielleicht mit diesen erster, zweiter, dritter Erfolgen, dass die Seite, also dass die Leute dann,
Ich weiß es nicht. Wir haben immer noch eine sechsstellige Zahl von Usern und die auf unsere Website kommen. Da machen ein paar Verrückte, die 100 Mal pro Minute gegen 12 Uhr reloaden wegen Momoka-Erfolgen, wirklich keinen wichtigen Part aus. Mihawk fragt...
Zum Thema Steckbrief-Tracking. Könnte man das bisherige System mit einem Steckbrief zu jedem Artikel etwas erweitern? Man könnte unter dem Hauptsteckbrief, also nach Screenshots und Videos, eine Auflistung der anderen im Artikel erwähnten Spiele machen. Eine Thumbnail mit Cover und Name und mit der dazugehörigen Verlinkung zum Steckbrief würde reichen.
Ja, das würde schon reichen dir, aber das muss halt auch jemand eingeben und programmieren und insoweit wird es das auf die nähere Zukunft nicht geben, obwohl die Idee an sich natürlich nicht schlecht ist, dass man nicht nur genau ein Spiel verknüpfen kann. Das wäre natürlich vor allem für die Inhalte interessant, wie Jörg spielt oder was sind Momoka natürlich, solche Sachen. Es gab auch noch eine andere Idee, dass man quasi in den Texten direkt die Spiele verlinkt. Auch das alles schön und gut. Machen wir von Hand, wenn es angebracht ist, schon. Aber ist halt Arbeit, muss man wieder gucken, kann man das semi-automatisieren. Und ja, genau, dann fragt Mantarus.
Gibt es eine Möglichkeit, dass man eine Benachrichtigung bekommt, wenn auf einen Post oder Kommentar geantwortet wurde?
Das gibt's in der Form nicht. Es gibt neue Kommentare. Es gibt, glaube ich, und das Tracking natürlich. Aber auf einen eigenen Kommentar direkt gibt es das, glaube ich, nicht. Also, und wenn ich sage glaube ich, meine ich damit auch im Drupal-System nicht in der Form. Und jetzt mal abgesehen von der Sinnhaftigkeit, weil das führt sehr schnell dazu, dass man Dutzende von E-Mails bekommt. Weil wenn auf einen Kommentar zweimal geantwortet wird, wer will bitte entscheiden, ob man es dann nur einmal oder fünfmal und in welchem Zeitraum? B ist es einfach für uns, es nicht einfach durch Anticken von irgendwas in Drupal relativ einfach einbindbar. Insoweit sage ich ehrlich, ich weiß nicht, wie sinnvoll das wirklich wäre, ob es dann wirklich so viele Leute nutzen. Ich verweise aufs Tracking, da kann man sich Inhalte quasi unter Supervision stellen und wenn irgendwas da geantwortet wird, kriegt man eine Benachrichtigung. Auch wenn die Idee sicherlich für einige Nutzen hätte, glaube ich auch da nicht, dass wir sie in naher Zukunft machen können. Ja. Übrigens, wenn ich solche Antworten gebe, sind manche Leute immer beleidigt und ihr macht nie Änderungen und so, das stimmt aber nicht. Also wir machen viele Änderungen. Ich sag einfach nur ehrlich, wenn ich jetzt schon weiß, wir können es in absehbarer Zukunft nicht machen und möchte halt zumindest sagen, hey, wir haben eure Frage gelesen und finden die Idee mehr oder weniger gut, aber genau, so ist das gemeint. Aber ich glaube, das verstehen auch die allermeisten.
Ja.
Dann fragt Markus K.
Haben eurer Meinung nach vorn noch etwas auf einer Informationsseite wie Gamers Global zu suchen? Auch auf GG ist das Forum ja eher ein Anhängsel, das man allenfalls zufällig entdeckt, wenn man sich auf der Webseite mal verklickt hat. Ziemlich tot ist es außerdem. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das Forum komplett tot ist, zum einen.
Auch nicht halb komplett.
Genau, und zum anderen... finde ich, dass das auf einer Informationsseite, wie du sagst, schon irgendwo auch einen Mehrwert bietet, weil, naja, es gibt ja dann doch irgendwelche Themen, wo User sich drüber unterhalten wollen, was sie halt jetzt nicht in den Kommentaren beispielsweise machen können.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist halt auch das Wesentliche. Wir haben ja das gesagt, das Forum unterstützen wir nicht mehr. Das machen wir quasi als Service und zwar genau dafür. Unsere ganzen News-Kommentare und Test-Kommentare, um die uns ja andere Webseiten beneiden. Also es gibt ja, also vor allem auf die Größe runtergerechnet, keine andere Spielewebsite, die derart viele und auch wertige Kommentare hat. Und wenn man das viele wegstreicht, gibt es, glaube ich, keine andere Webseite, die damit uns und damit mit euch mithalten kann. Aber was ist, wenn ich halt mal über irgendwie ein privates Spielethema reden möchte, wo es keinen News-Aufhänger gibt? Und dafür bieten wir weiterhin das Forum an. Insoweit stellt sich uns zumindest die Frage nicht.
Genau, dann geht's weiter mit einer Frage von MacTI. Wie oft wird der Test zu irgendeiner Force-Feedback-Sitzauflage angekündigt, um kurz danach verschoben zu werden? Die Frage von dem Hintergrund, dass ihr sagt, ihr müsst euch als Gamers Global auf die wichtigen Dinge fokussieren.
Also, das ist eine dieser Fragen, wo ich mich ein bisschen frage, ist das vielleicht eher als Kritik denn als Frage gemeint? Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ähnlich wie du, ja.
Aber egal. Gehen wir von aus, es ist einfach eine Frage. Also, es sind ja zwei Sachen. Zum einen, es sind sogar drei Sachen. Es sind drei Dinge, die man erklären muss. Erklären wir zunächst mal irgendeine Force-Feedback-Sitzauflage. Ich weiß nicht, Dennis, wie geht's dir? Auf wie vielen Force-Feedback-Sitzauflagen bist du so in den letzten zwei Wochen gesessen, die nicht dieses Force-Feedback-Dingen sind?
Auf gar keiner.
Ja, also, das ist doch mal was Neues, oder? Was Ungewöhnliches. Ob es was taugt, werden wir dann verraten. Also es ist nicht irgendetwas, ja? Und das Zweite ist, um kurz danach verschoben zu werden, da muss ich leider eingestehen, ja, wir haben jetzt die Force-Feedback-Auflage schon dreimal, glaube ich, angekündigt gehabt und immer wieder verschoben. Dummerweise, da ist jeweils derjenige, der es machen sollte, krank geworden. Es ist einfach so, kann ich nichts machen. Oder war in einem Fall in einer Woche sonst irgendwie verhindert. Was sollen wir da tun? Und dass wir in so einem Fall natürlich dann keinen aktuellen Test verschieben, sondern etwas, das jetzt nicht zeitgebunden ist, ist doch auch klar. Und das ist einfach die Begründung dafür, warum wir das mehrmals verschoben haben. Und übrigens, obwohl wir es jetzt fest vorhaben, es zu machen, taucht es nicht in der Vorschau aktuell auf, weil wir sonst denken, da ist vielleicht ein Fluch mit diesem Ding verbunden. Also es steht weder in der Momo, in der Vorschau auf der Webseite, noch haben wir es vorhin in diesem Momo erwähnt. Und dann noch das nächste, was man auch vielleicht als Kritik auffassen könnte, wir müssen uns doch auf wichtige Dinge fokussieren, aber das heißt doch nicht, dass wir nicht auch mal einen Blick nach links und rechts werfen und auf spannende Dinge stoßen und die stellen wir euch vor. Also das heißt fokussieren nicht, dass wir jetzt nur noch Schema F AAA-Tests machen, ganz im Gegenteil. Also wir fokussieren uns, das heißt aber vor allem, dass wir im Zweifel mal einen unwichtigen Test sausen lassen und nicht, dass wir nicht spannende Dinge am Wegesrand quasi erspähen und vorstellen. Das als Antwort. Dann kommt der Janosch.
Ich hoffe, das passt hier. Es geht um die aktuelle Retro-Gamer. Beim Lesen der aktuellen Ausgabe hatte ich viel Spaß, vor allem mit den Artikeln zu Fallout und Baldur's Gate. Warum werden die Autoren der Artikel nicht aufgeführt? Oder bin ich einfach zu doof, ignorant, die Autorennamen zu finden?
Nee, das bist du nicht. Die Artikel ohne Autorenaufführung sind in aller Regel, bei Inhalt und Retro-Feed und solchen Sachen, sind in der Regel englische lokalisierte Inhalte. Jetzt ist just Baldur's Gate, den du erwähnst, und auch ein bisschen Fallout, aber vor allem Baldur's Gate ein Artikel, du hast ihn übersetzt in dem Fall, Dennis, wo ich wirklich jedem mal raten würde, wenn er es hat, ja, das englische Original mit dem von uns veröffentlichten Artikel zu vergleichen. Er wird feststellen, dass sich da massiv Dinge geändert haben. Man kann es ja sagen, also in dem als Baldur's Gate-Serie erwähnten Artikel war ungefähr ein Satz zu Baldur's Gate 2 drin und Baldur's Gate 1 hatte weniger Text als diese unsäglichen Konsolen-Spin-Offs da, Dark Alliance. Woran liegt das? Naja, die Engländer machen echt einen tollen Job. Kennen viele Leute, führen tolle Interviews, haben viel Ahnung, wenn es um Spektrum geht, um Konsolen und so weiter. Sie haben leider von PC-Spielen nur begrenzt viel Ahnung, von Strategiespielen überhaupt keine Ahnung, von Rollenspielen westlicher Machart begrenzt Ahnung. Und sowas können wir natürlich nicht guten Gewissens ins Heft kommen lassen, sondern da stecken wir viel, viel Arbeit rein, um das zu korrigieren, neue Screenshots. Ich kann mich auch an einen Echtzeit- und Rundenstrategie-Special jeweils erinnern. Das habe ich neu geschrieben. Da war am Ende, Satzfragmente waren da noch neu, weil so unglaublich sämtliche Unterlassungen drin waren. Aber das nur als Erklärung jetzt zum aktuellen Fall Baldur's Gate. Da hätte man im Prinzip zum Beispiel den Dennis als Übersetzer und Lokalisator. Er macht ja mehr, als das einfach wortwörtlich zu übersetzen oder einfach die Sätze zu übersetzen. Die könnte man vielleicht hinschreiben. Bei den englischen Autoren ist es so, dass die sich selbst nur manchmal nennen und wenn, dann im Intro. Und da es nur sporadisch ist, haben wir da schon vor Jahren die Entscheidung getroffen, zu sagen, nee, das hauen wir raus. Weil dann fragt sich auf einmal jemand, hä, wer ist denn der? Und warum ist denn der nicht im Impressum und so weiter? Das ist zwar, weil ich wirklich sehr an Urheberschaft und Autoren und so weiter glaube, das ist schon so ein bisschen eine Entscheidung, mit der bin ich nicht hundertprozentig glücklich, aber dieses Verwirrungsargument ist einfach stärker als mein Unwohlsein damit. Und das ist die Antwort an dich, Janosch, auch wenn es ja nicht um Gamers Global gerade ging. Und noch die letzte Frage von Elrod, die lese ich mal vor. Lest ihr eigentlich, ich denke, er meint uns eine Redaktion, lest ihr eigentlich jeden Monat alle DU-Galerie-Beiträge, also das spielen unsere User, überfliegt ihr diese nur oder schaut ihr nur gelegentlich rein? Und ist dieses nicht repräsentative Abbild der Interessen der User für eure redaktionelle Arbeit irgendwie relevant? Bei klassischen Zeitschriftenredaktionen stelle ich mir diesen Rückkanal der User-Interessen sehr viel indirekter vor.
Also ich schaue mir die ja so halb regelmäßig an. Also ich lese mir jetzt nicht jeden Beitrag irgendwie durch, aber sobald eine neue Galerie online geht, gucke ich schon immer rein, einfach aus Interesse so, ja, was beschäftigt die User? Vielleicht finde ich da für mich selber so einen kleinen Tipp. Und ich finde es eigentlich auch immer ganz spannend, so zu sehen, was ja auch einfach, sage ich mal, die Spielevorlieben bei uns so bei den Leuten sind, dass es so, ja, ein breit gefächertes Feld ist. Und dementsprechend schaue ich die gerne an und mache ja zumindest, wenn der Chris L. uns dann irgendwie immer so ganz lieb drum bittet, bei den Jubiläumsgalerien mache ich auch immer gerne mit. Und das ist dann auch nichts, wo ich sage, oh nee, was für eine lästige Pflicht, sondern das mache ich tatsächlich sehr gerne.
Ja, da habe ich bei der letzten tatsächlich ein schlechtes Gewissen, weil ich es nicht geschafft habe, aber aus Gründen. Und ansonsten, also ich schaue mir nicht jede an, weil manchmal gehen es mir einfach durch die Lappen. Aber ich würde mal sagen, 90% gucke ich an und dann gehe ich die durch. Und wie ihr es wahrscheinlich auch macht, wenn mich was interessiert, A, weil ich wissen will, oh, das habe ich getestet, was sagt denn der User dazu? Oder B, oh, was ist das denn, kenne ich gar nicht. Dann lese ich es mir genau durch und viele klicke ich dann auch nur weiter, wenn quasi beides nicht zutrifft. Aber ich finde das eine echte Bereicherung. Ja. Nur, dass wir jetzt da groß die Schlüsse draus ziehen. Ja, in dem Fall, wo ich auf was gestoßen werde, was mir unbekannt war, kann es sein, dass dann zumindest sich das in einem Jörg spielt, einen Monat später wiederfindet. Aber ansonsten richten wir daraus unsere Magazinplanung nicht aus. Also das, wie du schon sagst, ist halt nicht repräsentativ. Und wie auch Dennis schon gesagt hat, ist es eh breit gefächert. Also wenn da jetzt ausschließlich Sportspiele immer gespielt werden würden, dann würden wir uns schon fragen, ob wir einen richtigen Fokus hier setzen. Aber das ist ja nicht der Fall. Nee, also wirklich sehr, sehr schöne Rubrik. Und damit sind wir am Ende dieses langen Podcasts. Und ja, wir freuen uns auf das, was da so kommt. Und mal sehen, ob es vielleicht schon am Freitag den ersten, gerade vorhin angekündigten, neuen Premium-Podcast zu hören gibt.
Oh ja.
Obwohl das ja dann noch vor Start der Änderungen wäre. Gucken wir mal. Achso, das habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt vorhin. Der Momoka bleibt weiterhin frei für alle.
Das wäre ja noch schöner. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen, einen Haken hinter deine Aussagen setzen und sage recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und tschüss.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.